Ja, Jens hat vorhin von Gottes Zusage seiner Zuwendung gesprochen. Wir sind Gott wichtig und er schaut uns freundlich an. Und man sieht das an diesem immer wiederkehrenden Regenbogen, diesem Symbol, das er uns geschenkt hat. Die Frage ist, wie wichtig ist uns das eigentlich? Kümmert uns Gott? Oder ist uns dieses ganze fromme Gedöns eher peinlich? Ist ja auch ein bisschen altertümlich. Was hat das mit mir heute noch zu tun? So diese Corona-Krise, habe ich das Gefühl, könnte so ein Punkt sein, wo man nochmal anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und ich nehme das da und dort wahr, dass Menschen da nochmal ins Fragen kommen. Und vielleicht hast du jetzt hier reingeklickt in diesen Videokanal, in diese Botschaft und machst dir darüber Gedanken. Und das ist gut so. Wenn wir Gott wichtig sind, dann ist es natürlich eine gute Frage, wie wichtig ist uns Gott? Wenn man selbst Kinder hat, dann kommt das irgendwann kommt so diese Phase, wo die Eltern den Kindern eher peinlich sind. Na, oh Mama, oh Papa, bist du peinlich? Und es muss ja nicht gleich so schlimm kommen, dass sie sagen, setz mich mal nicht mehr direkt vor der Schule ab, sondern eine Straße weiter. Ich will gar nicht, dass die anderen sehen, wer meine Eltern sind. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts unterscheidet man zwischen einer Schamkultur und einer Schuldkultur. Margaret Mead und Ruth Benedict haben da theoretische Grundlagen gelegt. Und es war so die Aussage hier im Westen, wo wir leben, das sei eine Schuldkultur. Und wir würden sehr darüber sprechen von Schuld und von Gewissen. Von solchen Themen. Und ich frage mich, ob das wirklich stimmt. Vor allem, wenn man mal so schaut, wie die eigenen Kinder sich zum Teil eben verhalten. Oder hat da doch ganz viel, spielt da auch ganz viel Scham rein? Ich wundere mich zum Beispiel, gerade bei jungen Leuten, wie das manchmal so in WhatsApp-Gruppen zugeht. Wenn man da als unbedarfter Erwachsener irgendwie mal eine Frage reinstellt, man kriegt da keine Antworten. Das ist ja peinlich. Man muss erst mal warten, was die anderen sagen und jetzt erst mal gucken, wie werde ich angesehen, wenn ich meine Meinung darlege. Was könnten die anderen meinen? Wir schweigen vielleicht auch vom Glauben, weil ja, also klar, ich bin schon spirituell interessiert, aber das muss ja jetzt nicht gleich jeder wissen. Ich behalte das vielleicht doch lieber ein bisschen mehr für mich. Kann man ja auch im Stillen. Wir kennen vielleicht solche Reaktionen bei uns oder bei anderen. Und ich glaube, da spielt ganz viel Scham durchaus rein. Scham und die Frage, will ich mit diesem Gott eigentlich was zu tun haben oder will ich mit ihm in Verbindung gebracht werden? Will ich auffallen als einer, der dem Gott wichtig ist? Wenn man mal so schaut, der christliche Glaube, der hat ganz viel auch mit der Schuldfrage zu tun. Und gerade bei uns hier im Westen, glaube ich, wurde viel darüber auf diese Weise geredet. Und ich muss sagen, ich predige das auch überwiegend so, dass es um Schuld geht und um Unschuld oder um Befreiung von Schuld und um Vergebung. Aber ich merke, das ist vielleicht doch nicht alles. Und vielleicht könnte man sich dem Thema auch nochmal auf eine ganz andere Weise nähern. Das Thema hat durchaus viel auch mit Scham und mit Ehre zu tun. Und wir könnten auch so über Gott reden und auch über Jesus. Und heute möchte ich das mal so ein bisschen mehr in dieser Richtung tun. Der Text, den wir dazu zugrunde legen, ist ein Text für den Palmsonntag. Wir haben ja heute Palmsonntag und das sind so diese Ereignisse, die vor der eigentlichen Passion von Jesus geschehen. Und da wollen wir uns heute einmal das anschauen. Und da braut sich tatsächlich irgendwas zusammen. Das ist richtig heftig, was da losgeht. Und ich muss jetzt mal schnell auf meinem Handy suchen, dass ich euch das vorlese. Wir sind im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 14, ganz am Anfang. Unser Text fängt eigentlich erst bei Vers 3 an, aber ich lese schon mal von Vers 1, weil man da so eine etwas düstere Rahmung bekommt, in die unser Text so eingebettet ist. Also Markus Kapitel 14, Vers 1 bis 12. Es waren nur noch 2 Tage bis zum Passafest und der darauffolgenden Festwoche der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Gesetzeslehrer suchten immer noch nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich festzunehmen und dann töten zu können. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein, die ein Alabastergefäß mit reinem, kostbarem Nardenöl in der Hand hatte. Sie brach den Hals des Fläschchens ab und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige am Tisch waren empört. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Man hätte dieses Öl doch für 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte, und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Danach ging einer der 12, es war Judas, der Sikarier, Judas Iskariot, er ging zu den hohen Priestern und bot ihnen an, Jesus an sie auszuliefern. Sie waren hoch erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm Geld dafür. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Das ist der Text, den wir uns heute anschauen. Oder vielmehr dieses in der Mitte, diese Salbung von Jesus dort in Bethanien. Und wir haben diesen düsteren Rahmen. Die hohen Priester, die führenden religiösen Leute wollen Jesus loswerden und Judas geht dann schließlich hin und will ihn verraten, will ihnen eine Handhabe geben. Also das ist so der Rahmen und darin eingebettet geschieht dieses Besondere bei einer Mahlzeit, dort bei dem Simon, dem Aussätzigen, wohl ehemals Aussätzigen, der also wohl von Jesus geheilt worden ist, dieses ganz besondere Ereignis. Da kommt eine Frau herein, zerbricht so ein Fläschchen Öl und salbt Jesus. Was geht da eigentlich vor sich? Und wir finden da mal so 4 Deutungen, die so aus vier Blickrichtungen das anschauen. Das ist einmal diese Frau. Es wird hier gar nicht gesagt, genau wer das ist. Eine Frau, heißt es hier bei Markus. Wenn man so die Parallelstellen anschaut, bei Matthäus im 26. Kapitel oder bei Johannes im 12. Kapitel, dann könnte das auch Maria sein, die Schwester von Martha und Verwandte vom Lazarus, der von Jesus auferweckt worden ist. Aber hier mal eine Frau und die kommt mit so einem Alabastergefäß, wo ein ganz, ganz kostbares Öl drin ist, Nardenöl, hergestellt aus indischer Narde. Das ist so eine Pflanze, die aus dem Himalaya, im Himalaya-Gebirge wächst und von dort also auch exportiert werden musste, dieses Öl. Und das ist wirklich teuer. Das ist wie wirklich hochwertigstes Parfüm bei uns heutzutage. 300 Denare, 300 Silberstücke soll das kosten, was sie dort angebracht hat. Wenn man sich vorstellt, ein Denar, das war so der Tageslohn eines Tagelöhners, dann sprechen wir hier bei 300 Denaren nahezu von einem Jahresgehalt. Oder zumindest war das mal eine ganz anständige Geldanlage. Judas hat Jesus später verraten. Und was hat er dafür angeboten? 30 Denare. Für 30 Denare wollte er Jesus verraten. Und hier diese Frau kommt mit Öl, das 300 Denare wert ist, richtig, richtig wertvoll. Und das war so bei diesen Alabaster gewesen, die hatten so einen länglichen Hals und wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann war das meist so, dass man die, um an den Inhalt zu kommen, tatsächlich aufbrechen musste. Also vielleicht war das auch gar nicht direkt mit Alabaster, sondern so glasartiges hergestelltes Material, das dann Alabaster auch genannt wurde. Aber auf alle Fälle war das oft so, dass man den Hals abbrechen musste, um an den Inhalt zu kommen. Und so macht sie das auch hier. Man zerstört das Gefäß, sie zerstört das Gefäß, um dieses ganze Öl zu verwenden. Sie wollte das verschwenden im Grunde. Das war ihr Vorhaben in diesem Moment. Man sieht bei dieser Frau so die Intention, sie will etwas ganz Besonderes ausdrücken. Sie will Jesus ihre Liebe zeigen, ihre Dankbarkeit. Und wenn es ta sich tatsächlich um Maria handelt, dann war das vielleicht auch die Dankbarkeit dafür, was Jesus für ihren Bruder getan hat, der ja gestorben war und den er wieder auferweckt hatte. Aber da war sowieso eine ganz besondere Beziehung zwischen Maria und Jesus. Sie war eine von seinen Anhängern, von seinen Jüngerinnen. Sie hat in ihm ganz viele Dinge erkannt und hat in ihm den Messias entdeckt. Das haben nicht viele Menschen damals so in der Weise erkannt. Also da war eine ganz bestimmte, ganz tolle Beziehung und sie wollte einfach ausdrücken: Jesus, ich habe dich lieb und ich will dir etwas Gutes tun. Vielleicht hat sie auch gespürt, dass die Zeit knapp wird. Jesus hat ja ging ja Richtung Jerusalem und man spürte sicherlich so die Stimmung auch bei den führenden Religionsvertretern. Und da braute sich was zusammen. Und vielleicht hat sie das gespürt: Ich werde ihn nicht mehr lange haben. Da passiert etwas und ich weiß nicht genau was. Und ich will ihm noch mal ganz deutlich zeigen: Ich hab dich lieb und du bist mir ganz, 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 ganz wertvoll. Das ist so die erste Deutung, dieser erste Blick, den wir auf dieses Geschehen mal werfen können. Dann gibt es aber auch den nächsten. Da sind die Männer, die dort zusammensitzen. Eigentlich speisen da nur die Männer zusammen. Eine Frau gehörte da jetzt gar nicht so dazwischen. Das war also schon mal sehr außergewöhnlich, dass diese Frau dort hereingekommen ist. Und diese Männer, es sind ja überwiegend die Jünger von Jesus, die schreien, wenn sie das so mitkriegen: Was für eine Verschwendung! Was für eine Verschwendung! 300 Silberstücke wertvolles Öl, das hätte man verkaufen können. Da gibt es gute Abnehmer dafür. Das war ja eine Geldanlage. Hätten wir das doch lieber verkauft, mit dem Geld hätte man jede Menge Arme unterstützen können. Das wäre gut angelegt gewesen. Und Jesus antwortet ihnen: Moment mal, ihr wisst ja, Arme gibt es immer und die werden nicht zu kurz kommen. Klar, vergesst mir die Armen nicht, aber schon Mose wusste, dass es immer Arme geben wird. Das, was Jesus da sagt, es wird immer Arme geben, das findet man im 5. Mose 15, Vers 11, diese Aussage. Es ist ja so, wenn man sich immer erst kümmern wollte, dann würde man eigentlich nie zu Jesus durchdringen, weil es gibt immer etwas zu kümmern. Vergleichen wir das bei dieser Geschichte von Maria und Martha, wo Martha so beschäftigt damit ist, für die Jünger, die in ihrem Haus sind, Essen zuzubereiten und für sie zu sorgen. Und Maria setzt sich hin und hört Jesus zu. Und Martha kommt einfach nicht dazu, Jesus zuzuhören, ihm zu begegnen. Sie ist geschäftig, sie ist beschäftigt und damit auch eingenommen, sodass sie gar nicht zu Jesus durchdringen kann. Maria gelingt es, weil sie sich zu seinen Füßen setzt. So ist es, wenn wir uns immer nur kümmern, wenn wir nie die Ruhe finden, auch mal zu Jesus zu gehen, uns zu seinen Füßen zu setzen, ihn zu betrachten, uns mit ihm zu beschäftigen, dann werden wir immer zu tun haben und wir werden nie Beziehung bauen können mit Jesus. Diakonischer Einsatz ist wichtig, auch für uns Christen, natürlich. Das ist ein ganz großer Wert, ein ganz großer Auftrag, aber dieser Einsatz, wie wir unser Geld einsetzen, wie wir damit umgehen, wie wir uns um Arme kümmern, dieser ganze Einsatz, der muss aus der Hinwendung zu Gott fließen, aus der Anbetung. Die Gottesliebe muss am Anfang stehen und aus der Gottesliebe muss die Nächstenliebe fließen. Wenn wir das umkehren, dann wird die Gottesliebe verkümmern. Und das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was wir aus der Bibel und aus dem Neuen Testament so an Auftrag für uns Jesus-Nachfolger herauslesen können. Also der Ruf Verschwendung, den wir von den Jüngern hören, das war nicht so ganz die richtige Richtung. Hören wir, was Jesus sagt, die dritte Deutung. Er sagt, was diese Frau getan hat, das war im Grunde eine Vorwegnahme meiner Salbung für mein Begräbnis. Also er spricht da ganz plötzlich von seinem Tod, davon, dass er begraben werden wird, sein Leichnam, und dass dieser Leichnam einbalsamiert wird. Und diese Frau hat das in diesem Moment ein Stück weit vorweggenommen. Und das ist schon wahrscheinlich ein kleiner Schock gewesen, dass Jesus davon gesprochen hat, obwohl er ja eigentlich gerade noch lebt, spricht er von seinem Begräbnis. Da merkt man diese Stimmung, die da in der ganzen Jüngergruppe wahrscheinlich so vorgeherrscht hat. Jesus hat da öfters von gesprochen in diesen Tagen. Sein Tod steht kurz bevor und sein Leiden. Und am Ende dieses ganzen Leidens wird der Moment stehen, wo Jesus ins Grab gelegt wird, wo sein Leichnam ins Grab gelegt wird, weil er gestorben ist. Das ist etwas, was seine Jünger und auch seine Anhänger nicht wirklich wahrhaben wollten oder vielleicht auch nicht wahrhaben konnten. Sie konnten das irgendwie gar nicht erfassen. Aber Jesus sagt, diese Frau, die hat etwas Gutes getan. Zwar nicht an den Armen, was ja auch eine gute Sache wäre, aber sie hat etwas Gutes an Jesus getan. Dieses Salböl, das war keine Vergeudung. Dieses Salböl hat etwas Gutes an Jesus getan. Dieses Salböl war eine Predigt. Es war eine Predigt, die nicht nur in diesem Moment wirkt und die davon spricht, was noch geschehen wird und dass Jesus sterben wird, stellvertretend für uns Sünder, sondern es ist eine Predigt, die lange Zeit darüber hinaus reicht, die bis heute wirkt und die immer wieder wiederholt wird. Und gerade ich predige darüber und ich predige über diese Frau, genau wie Jesus es gesagt hat in diesem Moment damals. Es gibt aber noch einen vierten Aspekt, so eine vierte Deutung. Und das ist so das, wie, das könnte man bei Markus, bei dem Schreiber dieses Evangeliums finden. Er hat ja diese Texte angeordnet und gut erforscht und es war ihm ja wichtig, was er dort aufschreibt. Und ich habe so das Gefühl, so wie er das dort anordnet und wie er das aufschreibt, so in all diesem Düsteren, was da so als Rahmung gerade passiert, plötzlich dieses hell aufleuchtende, hier hat es einer erfasst und hier ist das Eigentliche, was Jesus eigentlich für einer ist, erfasst worden von dieser Frau. Und das stellt er so heraus, mit dem, wie er das hier hinstellt. Und dadurch sagt er doch eigentlich, was hier geschieht, das ist eine Königssalbung. Diese Frau salbt Jesus zum König. Das erinnert an den Einzug von Jesus in Jerusalem, der ja im Johannesevangelium beschrieben wird, wo Jesus auf einem jungen Esel in die Stadt kommt und die Leute Palmzweige hinlegen und ihre Kleider hinlegen. So dieser Einzug nach der Manier des Messias-Königs. Dieses große Ereignis, ja, an das der Palmsonntag jährlich erinnert. Und bei Markus ist das diese Salbung dieser Frau, die im Grunde etwas ganz Ähnliches ausdrückt. Hier ist ein König gesalbt worden. Dieser König wird zwar schon bald sterben, aber in dem Moment ist klar, vor uns, mitten unter uns, ist der Messias König. Und er ist aller Ehre wert. Er ist es wert, dass er zum König gesalbt wird, dass er erhoben wird in diese wahre Stellung, die er eigentlich ist, die er eigentlich innehaben sollte. Und diese Frau, diese einfache Frau, macht es mit dieser ganz ungewöhnlichen Geste klar und deutlich: Wir haben den König unter uns, den König, der von Gott gesandt ist. Mir fällt auf, dieser Frau, der war egal, was die Männer im Raum dachten. Sie hatte ja eigentlich nichts dort zu suchen. Und das war sie musste sich da schon sehr outen, dorthin zu gehen, zu Jesus zu gehen, dieses Gefäß zu zerbrechen, ihn zu salben. Aber ihre Liebe, die war größer als ihre Sorge um ihren guten Ruf oder um ihre Ehre. Ihre Liebe war einfach so groß, sie wollte das rauslassen und sie wollte das irgendwie zeigen. Jesus, mein König, ich will dich anbeten. Sie hatte erfasst, was Jesus gepredigt hat und was er rübergebracht hat die ganze Zeit. Du bist wertvoll vor Gott. Es ist ihm eine Ehre, dich zu seinem Kind zu machen. Und das hat sie offensichtlich für sich angenommen und darauf reagiert. Und sie hat ihre Liebesantwort regelrecht über Jesus ausgeschüttet. Das ist so ein bisschen so wie David, der damals vor der Bundeslade hergetanzt ist, hatte relativ wenig Bekleidung dabei noch an. Und die Königin Michal, die hat das überhaupt nicht gut gefunden, hat da sich sehr verächtlich drüber geäußert. Das war auch so eine Situation. Da hat David alles über Bord geschmissen. Die ganzen höfischen Gepflogenheiten seiner Zeit, das war ihm vollkommen egal. Was ihm wichtig war, war, dass er Gott die Ehre gibt. Nach den Maßstäben Gottes war das, was er damals getan hat, nicht lächerlich. Sondern es hat ihm einfach gezeigt: Ich ehre dich, Gott. Du bist mir wichtig. Und das Gleiche hat hier diese Frau getan. Ich ehre dich, Jesus. Du bist mir wichtig. Nicht das, was die Leute jetzt darüber denken, was ich hier tue. Vielleicht denkst du: Aber ich doch nicht. Ich bin es nicht wert. Ich habe Gott mit meinem Leben entehrt. Ich war so weit weg von ihm und ich bin noch so weit weg von ihm. Das kann nie wieder gut werden. Ich und Gott, das passt halt irgendwie nicht. Ich bin für ihn doch eigentlich nur eine einzige Schande. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus etwas ganz anderes ausdrückt. Dass er eine ganz andere Botschaft für dich hat. Dass diese innere Stimme nicht stimmt. Dass sie so nicht bleiben soll. Lass das korrigieren von Jesus. Er hat nämlich deine Schande ertragen. Sein schändlicher Tod am Kreuz, der hat deine Scham aufgenommen. Es war ein stellvertretender Tod für dich. Jetzt hast du wieder Würde. Du kannst wieder zu Gott gehören, zu seiner Familie. Denn Jesus hat stellvertretend für dich Gott die Ehre gegeben. Und damit hat er auch deine Ehre wiederhergestellt. Das hat Jesus getan, damit du mit ihm gemeinsam vor Gott kommen kannst und diese Ehre, die Gott dir auch geben möchte, auch annehmen kannst. Gott hat dir zugesagt, dass er sich dir zuwenden will. Du bist ihm wichtig und er schaut dich freundlich an. Und Jesus hat es möglich gemacht, dass du zurückschauen kannst und nicht deinen Blick voller Scham senken musst. Die Frage ist: Wie reagierst du jetzt auf diese ganzen Gedanken? Wie kannst du antworten? Du kannst Jesus die Ehre geben, so wie diese Frau. Vielleicht nicht in der gleichen Weise, das geht natürlich nicht, weil Jesus nicht vor dir sitzt, aber Du kannst ihm deine Dankbarkeit zeigen, deine Liebe, deine Hingabe. Jesus hat dich gerettet und befreit und dir ein neues Leben geschenkt. Und das kannst du ausdrücken. Die Leute werden vielleicht rufen, was für eine Verschwendung, was für eine Verschwendung. Du setzt deine Zeit da irgendwie ein für so frommes Kram, für so frommen Kram. Du setzt dein Geld dafür ein, dass du irgendwo hilfst. Da könntest du doch selbst was Tolles mitmachen. Was soll das denn alles? Du setzt dein Talent ein. Was für eine Verschwendung, dich so mit solchen frommen Zeug zu beschäftigen. Aber es ist seltsam für die Menschen. Es ist einfach seltsam und nicht verständlich, ein Gott, der sich kreuzigen lässt. Das werden sie nicht verstehen. Dieses Kreuz, das wird immer ein Ärgernis sein und ein Anstoß. Aber doch ist es wahr. Jesus hat dich gerettet, Jesus hat mich gerettet, er hat uns gerettet und befreit und uns ein neues Leben geschenkt durch seinen Tod an diesem Kreuz. Und wir sollen können deshalb extravagant liebende Jesus-Jünger sein. Egal, was die Leute sagen. Denn diese Tat, die war so einmalig, dass man darauf auch extravagant reagieren kann. Sprich von deiner Liebe zu Jesus. Schreib es in deinen Status. Die Leute sollen es wissen. Der hat Jesus aber echt lieb. Die hat Jesus aber lieb. Mein lieber Mann, das fällt auf. Vielleicht ist er ein bisschen überkandidelt, ja. Aber das ist klar. Er liebt seinen Jesus. Sollen sie doch davon reden. Sollen sie es doch am Ende auf meinen Grabstein schreiben. Der hat Jesus lieb gehabt. Der hat auch dazu gehört. Am Ende wird eine Belohnung stehen. Und ich muss jetzt einfach mal noch so eine Beziehung oder eine Verbindung ziehen zu Corona. Da hat mich vor einiger Zeit jemand darauf aufmerksam gemacht. Corona heißt ja Krone. Und in Offenbarung 2, Vers 10, wenn man den lateinischen Text liest, kommt es dort vor. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wenn wir Jesus ehren, wenn wir ihm zum König machen, ihn krönen mit unserer Hingabe, mit unserer Liebe, dann hat er versprochen, auch ich werde dir eine Krone geben, die Krone des Lebens. Jesus ist aller Ehre wert, wirklich. Geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Amen.